Nee. Abendsänger. Oh Gott.
Ey. Hört sich an wie eine, Entschuldigung, hört sich an wie eine Drei-Fragezeichen-Folge.
Ja, ist fetzig so 90er.
Boah. Weiß ich nicht,
ich hätte fast eher gesagt 80er.
Ja, ja, 80er, gut.
Fehlt nur noch das Abhotten.
Abhotten, abzappeln.
Lieder, der Musikpodcast.
Hey, moin, da sind wir wieder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liederabend, beziehungsweise der
zweite Teil.
Genau, zu unserer Folge 1991, das beste Musikjahr aller Zeiten, Fragezeichen.
Mutmaßlich, möglicherweise, eventuell.
Mutmaßlich. wir hatten ja die erste Folge mit den Red Hot Chili Peppers beendet und bleiben noch ein bisschen bei der, ja, ich sag jetzt mal, Gitarrenmusik.
Genau.
Allerdings wird es noch mal ein bisschen härter.
Genau, also wahrscheinlich insgesamt von den Dingen, die wir heute aufgegriffen haben oder vielmehr in unseren beiden 91er-Folgen aufgegriffen haben, wahrscheinlich das härteste Album. Obwohl, nee, vielleicht haben wir noch ein härteres, fällt mir gerade ein. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist das schwarze Album oder das selbstbetitelte Metallica-Album. Metallica. Aber in Fachkreisen, glaube ich, eigentlich nur das schwarze Album oder Black genannt. Ja, wie hast du da mal abgesehen von Nothing Else Matters irgendwelche Berührungspunkte irgendwann irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt mal gehabt? Beziehungsweise, was verbindest du mit dem Album?
Also Berührungspunkte immer mal wieder. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Metallica-Fan, aber das ist schon eine Band, bei der ich finde, wenn man auf die Art Musik, sprich Hard Rock, Heavy Metal steht, dann kommt man da eigentlich schwer drum rum. Und ich, für mich persönlich, gehörte aber Nothing Else Matters immer zu den schlechteren Tracks. Also okay. Ich habe das ganz oft bei so großen Bands, dass der bekannteste Track, dass ich den häufig gar nicht so geil finde. Mhm. Also ein anderes Beispiel ist, zu den bekanntesten Songs von Guns N' Roses gehört Sweet Child O' Mine. Und ich finde Sweet Child O' Mine gar nicht so
aber,
geil.
Aber
so,
dann würdest du ja quasi Black Hole Sun von Soundgarden auch als nicht gut?
Es gilt ja jetzt nicht für jede Band und für jeden Song, aber es ist so ein Phänomen, das ich häufiger bei mir beobachte.
Ja, kann ich verstehen, auf
und
jeden Fall.
Nothing Else Matters, da habe ich halt häufig die Erfahrung gemacht, das ist so ein Track, den finden Leute gut, die ansonsten wenig bis gar keine Ahnung von Metallica haben. Und das ist so.
Ja, aber das passt ganz gut tatsächlich an der Stelle. Habt ihr eben schon gesagt, für mich war das schwarze Album, beziehungsweise ja, das Album auch in dem Punkt verzögert, für mich persönlich ein absoluter Gamechanger, was so meine Musik, mein Musikgeschmack generell oder mein Empfinden von Musik ja, betrifft, irgendwie war das auf jeden Fall definitiv ein Gamechanger, weil da bin ich tatsächlich bei Nothing Else Matters irgendwie darüber reingerutscht irgendwie. Also ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, dass ich das auf dem Geburtstag von meinem Kumpel Matthias damals gehört habe, das Album, und im Keller bei ihm, in seiner verrauchten Kellerbude da. Und ich bin nach Hause gefahren, habe das Album mitgenommen, damals noch auf CD, ja. Ich bin alt.
Damals konnte man auch Alben mit nach Hause nehmen.
Genau, oder musste man, wenn man es nicht irgendwie auf Kassette überspielt hat. Und ich habe das rauf und runter gehört und angefangen wirklich mit Nothing Else Matters. Und darüber bin ich tatsächlich wirklich beim Rock denn am Ende gelandet. Also ich habe in den 90er Jahren unfassbar viel verschiedene Musikgenres abgeklappert. Habe ich diese Woche auch nochmal wieder selber festgestellt, was ich da alles gehört habe. Aber ja, das Album war wirklich für mich bis heute, also wirklich so ein Gamechanger im Bereich Musik, so muss ich ehrlich sagen.
Ja. Naja, und für Metallica jetzt letztendlich auch.
Absolut, also es ist ja ein sehr, sehr, sehr poppiges Album fast, könnte man sagen. Also ich glaube, damals auch relativ verhasst bei den Fans, bei den richtigen Metallica-Fans, glaube ich, weil es einfach zu bombastisch am Ende auch produziert worden ist.
Ja.
War es nicht sogar auch unser Rick Rubin-Deal? Hatte ich, bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, das Metallica, gut, Metallica hatte mit Fade to Black damals auch schon in den 80ern eher so eine Ballade am Start. Nothing Else Matters hat, glaube ich, nochmal einen draufgesetzt, so ein bisschen, was das anging. Aber ja, trotzdem Monster-Songs drauf, Sad But True, The Unforgiven,
Enter Sandman. Für mich, also einer meiner Lieblings-Metallica-Tracks,
Enter Sandman. Was hast du gerade gesagt, über 1 Milliarde Streams? Oder was war das? Also,
genau, also bei Spotify wurde Enter Sandman mehr als 1 Milliarde Mal gehört und Nothing Else Matters auch 908 Millionen Mal, beziehungsweise mehr als 908 Millionen Mal.
Wobei wir da beide gesagt haben, eigentlich hätte es also aus dem Gefühl heraus genau andersrum sein können, müssen.
Ja, aber dürfen. Nothing Else Matters gehört ja wirklich schon zu den größten Hits.
Ja.
Metallica. Jetzt ist natürlich die Frage, was hören wir von dem Album? Ist es Nothing Else Matters? Ist es ein anderer Track?
Da darfst du dich ausnahmsweise mal austauschen.
Was?
Ja.
Dann nehme ich Enter Sandman.
Ja, dann nimmst du Enter Sandman. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Jo, bis dann. Ciao.
So, da sind wir wieder mit Enter Sandman. Ja, solides Ding, würde ich sagen. Also es ist mega krass produziert.
Ultra fett produziert.
Super fett produziert und auch mal wieder, wir stellen gerade fest, in dieser Folge haben wir ausschließlich Songs, die mindestens 5 Minuten, glaube ich, laufen, die wir da abspielen. Ja, Metallica. Was hast du da für eine Meinung am Ende irgendwie aus den 90ern heraus?
Zu Metallica in den 90ern?
Ja. Oh.
Wow. Also, wie angesprochen, das Black Album auf jeden Fall mit das wichtigste Werk der Band.
Wahrscheinlich, ja.
Und
obwohl ich, da gehe ich nicht mit. Master of Puppets ist wichtiger.
Ja, das auf jeden Fall. Und apropos fett produziert.
Oh, ich sehe es schon auf deinem iPad.
Kommen wir zu meiner Lieblingsband. Ich trage auch wieder heute ein T-Shirt von der Gruppe. Es geht um Guns N' Roses, der mutmaßlich wahnsinnigsten Band der Welt.
Wahrscheinlich, ja.
Denn am 17. September 1991 haben Guns N' Roses nicht ein Album herausgebracht, sondern gleich 2. Nämlich Use Your Illusion 1 und Use Your Illusion 2. Ja, und ich finde, das beschreibt eigentlich ziemlich gut, in welchen Sphären diese Band damals schwebte. Ende der 80er noch Appetite for Destruction herausgebracht. Eines der erfolgreichsten Debütalben aller Zeiten. Zwischendurch noch eine EP veröffentlicht. Naja, und dann spielte man in den Gruppen der Stadionbands. Also ich glaube, unter 80.000 ging da eigentlich gar nichts mehr.
Nee. Groß, größer, Guns N' Roses.
Und ich meine, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile eine andere Band beziehungsweise ein anderer Künstler ist. Aber gehörte die Use Your Illusion Welttournee, stand diese auch im Guinness-Buch der Rekorde.
Echt?
Als längste und lukrativste Welttournee aller Zeiten. Ich glaube, die waren über 2,5 Jahre auf Tour.
Oh Gott, ey.
Und haben sich gut die Taschen voll gemacht.
Ja.
Aber danach lag diese Band ja auch in Schutt und Asche.
womöglich aufgrund der Tour.
Ja, unter anderem und vermutlich auch aufgrund von Axl Rose. Und seinem Ego. Aber ja, Use Your Illusion 1 und 2.
Jetzt meine Frage. Die Kardinalsfrage.
Die Gretchenfrage.
Die Gretchenfrage. Für dich, welches Album besser oder schlechter?
Schlechter gibt's nicht.
Ja. Ja, stimmt, das haben wir ja lernen müssen.
Ich finde Use Your Illusion 2 besser. Da okay. sind für mich die größeren Knaller drauf.
Okay.
Mit Civil War, Get in the Ring, Pretty Tied Up, Strange, You Could Be Mine. Ja, das ist schon. Aber auch auf dem ersten Album, Live and Let Die. Wobei es finde ich jetzt persönlich nicht so geil.
Echt nicht? Oh, das, ich finde echt das tatsächlich, wenn da wäre schon eher mein Ding.
Ach krass, nee, also ja. Immer wenn ich auf einem ganzen Roses Konzert bin und sie spielen Live and Let Die.
Dann gehst du Bier holen oder
pinkeln. Dann gehe ich Bier holen. Und pinkel ich ins Bier. Nee, Use Your Illusion 2 ist für mich definitiv das bessere Album. Und es liegt nicht an Knocking on Heaven's Door. Genau, aber diese beiden Alben wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich würde vorschlagen, da, um unsere Hörer zu schonen, spielen wir jetzt vielleicht kein Track.
Zweimal hintereinander November Rain, einfach nur so.
Mir ist es nämlich schon bei unserer letzten Folge aufgefallen.
Wir sind sehr gitarrenlastig
unterwegs. Sehr, sehr gitarrenlastig.
Ja. Und,
deswegen würde ich vorschlagen, dass wir mal schauen, was denn auch in anderen Genres so abging dieses Jahr. Und da kommen wir relativ schnell auf Queen.
Queen!
Und das Album Innuendo. Das letzte Album.
Wollte ich gerade sagen, das letzte Album, ne?
Zumindest unter der Riege von Freddie Mercury, der kurz darauf tragischerweise seiner AIDS-Erkrankung erlag. Und ja, welcher Song einem dann in diesem Zusammenhang doch so einen kalten Schauer über den Rücken fahren lässt, ist dann doch tatsächlich The Show Must Go On.
Stimmt, ja. In dem Zusammenhang auf jeden Fall, ja.
Und da würde ich vorschlagen, den hören wir uns nochmal an.
Einmal ein bisschen den Freddy.
Bisschen Freddy, bisschen Drama.
Genau, ja, genau, das Wort, was mir gerade gefehlt hat, Drama. Ja.
Das, ja. Stattdessen hast du ein bisschen Freddy gesagt.
Boah, das eine schließt das andere nicht aus, ne? Nee, aber ja, hören wir mal eben ganz kurz rein und dann.
Bis gleich.
Bis gleich.
Yo, the show must go on. Heißt ja. Es auch für Patsy. Und mich?
Oh, was für eine Überleitung. Wahnsinn.
Hey.
Als hätte er das hauptberuflich gemacht.
Schön wär's. Aber es dürfte unseren Hörern wohl auch nicht verborgen bleiben. Ja, der letzte Track auf dem letzten offiziellen Queen-Album, bevor Freddie Mercury im November des Jahres 1991 im Alter von 45 Jahren an HIV verstarb. Das Album kam im Februar raus. Zu dem Zeitpunkt hatte er schon massiv mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, beziehungsweise eigentlich schon Jahre davor.
Wollte ich gerade sagen, auch in seiner Solo-Karriere, in seinem Solo-Abschnitt.
Genau.
Ja, da war er auch schon gezeichnet.
Ja, tragisch, aber bis heute ein legendärer Bühnenmensch. Mhm. Und durchaus zu empfehlen, sich auf YouTube mal die Queen-Konzerte von damals anzuschauen. Also wirklich ein Frontmann mit einer unfassbaren Bühnenpräsenz.
Ja. Nicht zuletzt kann man ja immer wieder hervorheben, das Live Aid Konzert. Unfassbar gut. Nicht zuletzt, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, weil Queen, glaube ich, die einzigen waren, die sich wirklich richtig drauf vorbereitet haben auf diese Live-Performance. Also alle anderen Künstler sind da hingefahren, haben ein bisschen den Kram so runtergedüdelt irgendwie.
Mhm.
Und Queen waren so die einzigen, die sich wirklich richtig reell vorbereitet haben, weil sie gesagt haben, alles klar, das sehen jetzt Millionen von Menschen und wir machen jetzt mal hier richtig reell. Also wir zeigen es denen mal und haben wirklich auch ihre besten Songs zum Teil, glaube ich, in Medleys, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Also zumindest so hingebastelt, dass sie halt in diesen 20, 25 Minuten, die sie ja nur zur Verfügung hatten, auf High, in High Quality runtergespielt haben. Ja, runtergespielt hört sich abwertend an, aber wirklich best performed haben. So.
Ja, und Queen ja auch wirklich eine der Bands, ich weiß, dass man das nicht so richtig miteinander vergleichen kann, aber der Vergleich, der mir da am ehesten aufspringt, ist eigentlich Led Zeppelin. Und wie so gefühlt so eine Band, in der jedes Mitglied perfekt seinen Job beherrscht.
Ja.
Also du hast einen großartigen Sänger mit Freddie Mercury, du hast einen fantastischen Gitarrist mit Brian May, Schlagzeuger, Bassisten, die auch noch alle vier zusammen großartige Songs geschrieben
haben. Wollte gerade sagen, jeder für sich ja auch ein eigener Songschreiber gewesen ist. So, ne?
Richtig. Und das ist, denke ich, auch das, was diese Band einfach so einzigartig gemacht hat. Sind ja heute immer noch auf Tour. Aber es ist natürlich nicht mehr das Gleiche.
Nein, natürlich nicht. Nein. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der aktuelle Frontmann ja wohl schon eine Rakete sein soll, so, ne? Also,
ja, er macht das ziemlich gut.
Soll das echt hart abliefern, irgendwie so.
Genau, mit Adam Lambert.
Genau.
Sind sie auch schon seit mehreren Jahren jetzt auf Tour.
Ja, und der soll echt gut abliefern.
Ja. Der wird ziemlich gut. Ja. Ziemlich gut machen. Ja, bleiben wir so ein bisschen beim Pop. es geht. um den Ex-Mann von Heidi Klum.
Genau.
Oh Gott, ey. Den Faktor, auf den er heutzutage leider nur noch definiert wird.
Ja, oder wie die Bild-Zeitung, glaube ich, mal titelte, der Narbensänger.
Oh Gott.
Ja, das ist einfach so grausam. ich wollte wirklich nochmal rausstehen lassen, dass es von der Bild-Zeitung kam und nicht von mir.
Naja, sonst würde ich diesen Podcast, glaube ich, auch nicht mehr mit dir machen.
Der Abendsänger. Oh Gott, ey.
Hört sich an wie eine Drei-Fragezeichen-Folge.
Ja, aber wirklich. Das klingt auch ein bisschen creepy. Ja. Achtung, da kommt der Narbensänger. Nein, es geht natürlich um Seal. Ja. Und sein 1991 selbstbetiteltes Album, das zugleich auch sein Debütalbum war. Und da springen natürlich sofort zwei Hits sofort ins Auge. Zum einen Crazy und dann Killer.
Killer-Track.
Ja, Killer ist auf jeden Fall ein Killer-Track. Ich fand Killer auch immer noch besser als Crazy. Zumal es Killer ja auch noch in einer Remix-Version gab, zusammen mit Adamski.
Echt?
Hm. Oh. Es ist zum Original schon ähnlich, ist noch ein bisschen fetziger, ein bisschen tanzbarer, sag ich mal.
Fetziger. Mensch, du, ey, man merkt, du bist doch jetzt bist du in den 90ern wirklich angekommen.
Ist fetzig so ein 90er,
Mann. Weiß ich nicht,
ob fast eher gesagt 80er.
Ja, ja, 80er, gut.
Fehlt nur noch das Abhotten.
Abhotten, abzappeln.
Abzappeln.
Dufte oh. Abzappeln. In der Disse. So, jetzt haben wir alle rausgehauen.
In der Diskothek.
Aha. Genau. Crazy und Killer, sicherlich wirklich, 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 wirklich gute Songs, die man auch heute, und ich, da kann man mal einen ganz großen Bogen gerade schlagen, also von sämtlichen Alben und Songs, von denen wir heute und auch in der letzten Folge gesprochen haben, kann man sagen, das sind alles Songs, die man heute ohne Probleme noch gut hören kann, ohne da so ein mega Cringe-Faktor irgendwie reinzuarbeiten. Irgendwie.
Auf jeden Fall sind alle wirklich sehr, sehr gut gealtert. Wobei, bei Seal geht es mir immer so, Seal tut mir, was heißt, er tut mir leid, aber ich finde, das ist ein fantastischer Musiker, ein großartiger Sänger, aber der gehört für mich zu den Sängern, der hatte seine größte Zeit wirklich in den 90ern und danach kam auch nicht mehr viel. Also er hatte ja Anfang der 2000er nochmal so den einen großen Hit mit Love's Divine.
Ach stimmt, genau. Wann war das?
Anfang der 2000er war das, glaube ich.
Ich würde jetzt fast sagen, ja, das um 2009, kann das sein?
Nee, ich glaube sogar noch ein bisschen eher. 2003.
Oh, krass.
Genau. Und 2007 hatte er nochmal ein neues Album veröffentlicht mit dem Titel System. Das ging so fast schon Richtung Eurodance. Das war schon ein bisschen befremdlich.
Okay.
Und ein Jahr später veröffentlichte er dann sein Album Soul, wo er halt Soul-Klassiker coverte. Unter anderem A Change Is Gonna Come, I Can Stand the Rain, It's a Man's Man's World, der Soundtrack des Bachelors.
Bachelor.
Läuft ja aktuell auch wieder. Oh. Liebe Grüße an David.
Oh Gott.
Der ganz bestimmt diesen Podcast nicht hört.
Und jetzt ist der Moment, wo ich den Stecker ziehen könnte.
Das RTL Plus Abo, eines der besten Investitionen, die ich jemals getätigt habe.
Oh Gott.
Na gut. Folgender Sponsor dieser Folge ist dieses Mal RTL Plus.
Letztes Mal noch RTL 2.
Man merkt, es wird später.
So, genau. Was haben wir nach Seal?
Tom Petty and the Heartbreakers.
Genau, gehen wir tatsächlich. Und auch das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Wir gehen wieder tatsächlich so ein bisschen in die Gitarrenrichtung. Da kommen wir tatsächlich Anfang der 90er wirklich nicht drum rum, weil es hat sich wirklich alles oder vieles echt um noch damals handgemachte Musik irgendwie gedreht, kann man wirklich so sagen, oder? Also
ja, gerade würde ich jetzt zumindest so vermuten, nach den 80ern, wo ja doch wirklich sehr viel Synthie-Pop, genau, dass man sich mutmaßlich wieder mehr darauf besinnt hat, wie du sagst, Handwerksmusik.
Handwerksmusik, Handwerker.
Genau, Handwerker, Arbeiter. Ja. Da in die Richtung was zu machen.
Ja.
Und damit haben wir mit Tom Petty and the Heartbreakers und dem Album Into the Great Wide Open ein sehr gutes Beispiel für. Da würde mich jetzt mal interessieren, welchen Track du von dem Album mal gerne hören würdest.
Boah.
Ist es ganz offensichtlich der größte Hit Learning to Fly oder der Titeltrack? Ich könnte alles verstehen.
Tatsächlich finde ich Learning to Fly mega. Ich weiß aber gar nicht, ob es diese Version bei Spotify gibt. Wahrscheinlich nicht, weil ich habe die mal, glaube ich, bei YouTube irgendwie gesehen. Und zwar der Frontmann von Nada Surf damals die Version gespielt an dem Tag oder den Tag danach, nachdem Tom Petty gestorben ist. Fand ich mega und ich würde es trotzdem einfach von Tom Petty and the Heartbreakers rauf machen wollen.
Ja.
Wenn du nichts dagegen hast?
Überhaupt nicht.
Ich finde es nach wie vor ist ein Megatrack und deswegen
geben wir uns den jetzt.
Attacco. So, da sind wir wieder. Tom Petty, Mitte der 90er, tatsächlich fast mit einem der bekanntesten Drummer des Jahrzehnts, wahrscheinlich mit Dave Grohl, der da einsteigen sollte, der dann aber sich dann doch dafür entschieden hat, dem großen Tom Petty sagen zu müssen, Digga, ich muss irgendwie doch mein eigenes Ding durchziehen. Dementsprechend hat sich Dave Grohl dann halt für seine Solo-Nummer beziehungsweise für die Foo Fighters entschieden.
Und das sehr, sehr erfolgreich.
Also im Nachgang betrachtet wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Du sagtest gerade, höchstwahrscheinlich wäre Dave Grohl ein Stück weit unterfordert gewesen an der Stelle bei Tom Petty. In Anführungsstrichen nur im Schatten von Tom Petty wahrscheinlich zu sitzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Tom Petty 2017 verstorben. Ist noch gar nicht so lange her. Es kommt mir schon ein bisschen länger vor. Ich kann mich noch erinnern, als mich die Nachricht damals erreichte, da war ich echt traurig, weil ich in dem Zusammenhang auch die Anekdote gehört hatte, dass Tom Petty seine Karriere eigentlich so ein bisschen zurückschrauben wollte, um mehr Zeit mit seinen Enkeln zu verbringen. Und das bekam dann halt wirklich so eine, noch mal mehr so eine tragischere Note.
Wie alt ist Tom Petty am Ende geworden? Der ist gar nicht so alt.
66.
66, ja, guck mal.
Der ist kurz vor seinem 67. Geburtstag gestorben.
Ja.
Und tragisch.
Tragisch.
Aber hat großartige Musik hinterlassen und steht mit seinem Album Into the Great Wide Open für dieses fantastische Jahr 1991, dass wir jetzt so langsam
ausfaden lassen werden. Fairerweise muss man wirklich sagen, es gibt noch zig andere Dinger, die man...
Wollte ich gerade sagen. Also wir haben...
Motorhead haben wir nicht genannt.
1916, das Album. Sting, The Soul Cages, großes Comeback-Album von Sting. Dann Screaming Trees mit Mark Lanegan.
So.
Auch kürzlich verstorben, auch eine Legende des Grunge. Dann haben wir noch R.E.M.
Losing My Religion, nicht zu vergessen.
Genau, Out of Time,
das Out of Album. Time, genau.
Dann haben wir A Tribe Called Quest, Lenny Kravitz, Mama Said. Also wirklich
eine Bandbreite an guter Musik, die damals rausgekommen ist.
Smashing Pumpkins,
boah, Gish. Stimmt. Es ist nicht sogar das Debütalbum, glaube ich sogar. Ne?
N.W.A.
Ja, stimmt. Dr. Dre. Ja.
Und ja, wirklich, wir könnten mehr oder weniger noch einen dritten Teil dieser Folge machen. Aber das würde dann vermutlich doch ein bisschen den Rahmen sprengen.
Außerdem schuldest du mir noch eine Antwort.
Ich schulde dir noch eine Antwort. Manch Zuhörer wird sich womöglich noch daran erinnern können, dass Petzi mir die Frage gestellt hat, welches Album aus dem Jahr 1991 denn für mich das größte Album ist. Für Petzi war es 10 von Pearl Jam.
Ganz klar, auf jeden Fall, ja.
Und ich weiß, es wird langsam wirklich, wirklich langweilig. Und wir werden uns auch Mühe geben, dass wir da irgendwie die Kurve kriegen und auch mal wieder ein anderes Genre behandeln werden, beziehungsweise mit auch mal wieder ein bisschen weniger Gitarrenmusik, sondern ja, einfach mal den Blick schweifen lassen werden, den musikalischen Blick. Ey, aber ich muss sagen, es ist einfach Nevermind von Nirvana. Das ist für mich so ein großartiges Album, das mich schon so lange begleitet. Nicht seit meiner Geburt 1991. Das
nicht. Direkt aus dem Kreißsaal.
Ey, ich werde jetzt mega gefeiert. With the lights on.
Stark, ja.
Nein, aber ey, ich glaube, also wirklich mindestens einmal im Monat höre ich das komplett durch und es ist nicht nur für das Genre Grunge, für die Musikszene allgemein, sondern auch für mich persönlich einfach ein ganz, ganz wichtiges Album.
Und es ist ja auch wirklich so, also du brauchst nur irgendwo Smells Like Teen Spirit anspielen und da ist jeder kennt diesen Song und jeder, ich möchte nicht sagen, jeder fühlt diesen Song wahrscheinlich genauso wie wir, aber ich sag mal so, bei uns hier in Bremen im Modernes oder so, wenn dieser Song angespielt wird, dann ist das scheißegal, ob da ein 20-Jähriger oder ein 50-Jähriger auf der Tanzfläche steht, die drehen halt alle komplett frei in dem Moment. Und ich glaube, das ist genau das, was halt am Ende auch genau diese Musik oder diese Songs denn am Ende ausmachen, wenn halt generationsübergreifend halt trotzdem alle da komplett mitgehen. So.
Absolut. Und genau, damit würden wir jetzt auch diese zweiteilige Folge beenden. Wie gesagt, mehr findet ihr unter unseren Grunge-Folgen, die sich durchaus lohnen. Und ja, um diese Folge zu beenden, würde ich, wenn das für dich in Ordnung ist, mir noch einen Track von Nevermind wünschen.
Gerne. Jetzt bin ich gespannt, weil ich hätte nämlich auch einen gehabt.
Oh, ja, sag mir mal deinen.
On a Plane.
Okay. Ja, bei mir ist es Something in the Way.
Ah, oh.
Welchen nehmen wir denn jetzt?
Nee, auf jeden Fall deinen. Auf jeden Fall deinen. Weil deiner rundet die Folge, glaube ich, sehr gut ab.
Ja, das dachte ich nämlich auch. Das ist ein guter letzter Track für ein Mixtape.
Ja.
Die Älteren erinnern sich noch. Nein. Ja, wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Jo. 1991 aus musikalischer Sicht wirklich ein großartiges Jahr. Viel, viel gute Musik veröffentlicht. Vermutlich auch einige Scheißmusik. Darauf haben wir jetzt den Fokus nicht so gelegt.
Nö, aber ich finde, was wir, und da können wir auch nochmal irgendwann anknüpfen. Ich glaube, gerade auch so die Anfänge der 90er haben vieles offenbart für das, was noch gekommen ist. Also, oder ja, was noch kommen sollte zu dem Zeitpunkt.
Definitiv.
Aus, nur mal, um das ganz kurz anzureißen, aus Grunge, nachdem Grunge quasi gestorben ist mit 1994 ungefähr, ist Alternative Rock entstanden und so weiter und so fort. Also da gibt es unendlich viele Dinge, die daraus gut geworden sind.
Ja.
Und nicht nur schlechte Dinge in den 90ern passiert sind.
Nicht nur Rhythm is a Dancer.
Lass ich mal so stehen.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Hört fleißig viel Musik.
Ja, und nachdem ich letztes Mal ja ermahnt worden bin, ich soll mich nicht verabschieden wie Felix Lobrecht, mach ich's heute wie der Zamperoni. Bleiben Sie zuversichtlich.
Reingehauen. Ciao, ciao.